Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Hugo Chavez wie Fidel Castro. Der Präsident Venezuelas sitzt so fest im Sattel wie nie zuvor.
Hemos hoy abierto la puerta del futuro!
Mit dieser Entscheidung habe das Volk das Tor zur Zukunft aufgestoßen, sagt der Sieger Chavez. Tzipi Livni oder Benjamin Netanyahu. In Israel streiten die zwei stärksten Parteien im Parlament um den Posten des Ministerpräsidenten. Und Weltmacht Waldorf. Im deutschen Städtchen ist der Sitz des größten europäischen Softwarekonzerns SAP. Er hat erst die Globalisierung ermöglicht, sagt unser Gast im Tagesgespräch, der Buchautor und Journalist Joachim Zeppelin. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Thomas Fuchs.
In Venezuela will Präsident Hugo Chavez bei den nächsten Wahlen in 3 Jahren erneut für das höchste Amt kandidieren. Das sagte er in einer Rede. Eigentlich hätte Chavez nach 2 Amtszeiten im Jahr 2012 abtreten müssen. Das venezolanische Volk hat gestern aber entschieden, dass sich Chavez weiter zur Wahl stellen darf. 54% stimmten dafür, dass die Amtszeitbeschränkung abgeschafft wird. Chavez-Anhänger feierten den Sieg in der Hauptstadt Caracas mit Hubkonzerten, roten Fahnen und Feuerwerk. Die Opposition akzeptiert das Ergebnis. Sie kritisiert aber, dass der Entscheid Venezuela in die Nähe einer Diktatur rücke. Japan leidet als Exportland besonders stark unter der Wirtschaftskrise. Es kann seine Produkte im Ausland nicht verkaufen. Das Bruttoinlandprodukt sank im letzten Quartal um 3,3%. Das ist so stark wie seit der Ölkrise Anfang der 70er Jahre nicht mehr. Verglichen mit der Vorjahresperiode betrug der Rückgang sogar fast 13%. Und auch die Aussichten für dieses Jahr sind düster. Japan befinde sich in der schwersten Wirtschaftskrise der Nachkriegsära, sagte der Wirtschaftsminister. Die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren GDK hat die laufenden Verhandlungen mit den Krankenkassen wegen der nicht bezahlten Prämienrechnungen abgebrochen. Die GDK teilte dazu mit, eine Einigung sei nicht garantiert gewesen. Der Krankenkassenverband Santé Suisse reagierte erstaunt auf den Gesprächsabbruch. Noch im Oktober des letzten Jahres hatten GDK und Santé Suisse von einer Einigung berichtet. Demnach hätten sich die Kantone verpflichtet, 85% der ausstehenden Prämien zu übernehmen. Im Gegenzug hätten die Krankenkassen darauf verzichtet, bei Nichtbezahlen der Prämien einen Leistungsstopp zu verhängen. Angesichts der zahlreichen Masernfälle in der Schweiz kann sich der Vorstand der kantonalen Gesundheitsdirektoren vorstellen, ein Impfobligatorium gegen Masern einzuführen. Dies allerdings nur als letzte mögliche Maßnahme. In einer Mitteilung halten die kantonalen Gesundheitsdirektoren fest, dass die Behörden zur Eindämmung der seit 2006 grassierenden Masernepidemie alle zulässigen Maßnahmen ausnutzen sollten. Ziel der Gesundheitsbehörden ist es, dass 95% der Kleinkinder gegen Masern geimpft sind. Nur so könne die Ausbreitung der Krankheit gestoppt werden. Die SRG Idesuisse muss dem Bundesamt für Kommunikation gut 340.000 Franken zahlen. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Nennung des Sponsors TCS in Sendungen des Schweizer Fernsehens zum Teil kritisiert, wegen Verletzung der Werbe- und Sponsoringbestimmungen. Bei den betroffenen Sendungen handelt es sich um das Reisemagazin Einfach Luxuriös sowie um die Wettervorhersage Meteo. Die SRG erhielt vom TCS für das gesamte Sponsoring mehr als 1,2 Millionen Franken. 28% der Einnahmen müssen nun an das Bundesamt für Kommunikation überwiesen werden, entschied das Bundesverwaltungsgericht. Bei der zuständigen Stelle der SRG heißt es, man prüfe, ob das Urteil ans Bundesgericht weitergezogen werde. Die 14 Schweizer Firmen, die Bonbons, Kaugummis, Marzipan und Dragees herstellen, haben letztes Jahr ihre Verkäufe bei rund 28.500 Tonnen halten können. Der Umsatz ist dagegen leicht gesunken auf gut 330 Millionen Franken. Im Trend sind weiche und zuckerfreie Bonbons. Im Inland legte der Absatz leicht zu. Laut dem Verband der Backwaren- und Zuckerwarenindustrie, Biscosuisse, konsumierte jede Person in der Schweiz im Durchschnitt 3,5 Kilo Bonbons und Ähnliches, 200 Gramm mehr als im Vorjahr. Bei Demonstrationen für den inhaftierten Chef der kurdischen Arbeiterpartei PKK, Abdullah Öcalan, sind im Südosten der Türkei mindestens 25 Personen verletzt worden. Laut türkischen Medienberichten hatte die Polizei in der Stadt Diyarbakir eine nicht genehmigte Demonstration mit Tränengas und Wasserwerfern aufgelöst. Öcalan war vor 10 Jahren in Kenia vom türkischen Geheimdienst gefangen genommen und in die Türkei gebracht worden. Er war zuerst zum Tod verurteilt worden. Die Strafe wurde dann auf internationalen Druck hin in lebenslängliche Haft umgewandelt.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. In den nächsten Minuten mit einem eindringlicheren Blick auf Venezuelas Entscheid für Hugo Chavez und auf die Konsequenz dieses Entscheids für ganz Lateinamerika. Dann Tabubruch. Die Gesundheitsdirektoren machen Druck für ein Impfobligatorium gegen Masern. Opfikon als Opfer. Die Zürcher Agglomerationsgemeinde leidet unter ihrem bisherigen Vorteil als Standort der UBS. Kinder nach dem Krieg, die Reportage aus dem Gazastreifen und dazu der Blick nach Jerusalem, wo die Regierungsbildung kaum vorwärts kommt. Vorbildlich geht die Schweiz mit Quecksilber um und das will sie jetzt auch der UNO beibringen. Im Tagesgespräch um 13 Uhr tauchen wir in eine stille und etwas unheimliche Welt ein. Die Welt einer unbemerkten Revolution, die die Globalisierung dieses Ausmaßes erst möglich gemacht hat, dank einer Computersoftware. Mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.083 Punkten, minus 0,9%. Der Euro wird zu einem Franken 49,24 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 16,91. Das Wetter bis heute Montagabend. Im Norden werden die Wolken immer dichter, zeitweise fällt etwas Schnee. Die Höchstwerte liegen heute bei 1 Grad. Im Süden scheint trotz Schleierwolken häufig die Sonne und die Temperaturen steigen auf 9 Grad. Morgen Dienstag schneit es im Norden, teils kräftig. Unterhalb von 400 bis 600 Metern gibt es zwischendurch auch Regen bei maximal 3 Grad. Am Mittwoch wird es zeitweise sonnig, mit Biese herrscht Dauerfrost. Im Süden bleibt es mit Nordwind ziemlich sonnig bei 10 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Zwei Meldungen zum Schienenverkehr. Strecke Luzern-Sursee. Der Abschnitt zwischen Rothenburg und Sempach-Neunkirch ist wegen beschädigter Gleise bis mindestens 13 Uhr nur eingeschränkt befahrbar. Es entstehen Verspätungen. Die S-Bahn-Züge fallen in diesem Bereich aus. Und Strecke Bern-Thun. Der Abschnitt zwischen Uttigen und Thun ist ebenfalls wegen beschädigter Gleise nur eingeschränkt befahrbar. Auch hier ist mit Verspätungen zu rechnen.
Ein deutlicher Sieg ist es für Venezuelas Staatschef Hugo Chavez. 54% sagten Ja zur unbegrenzten Wiederwahl des Präsidenten. Darauf trat ein überglücklicher Hugo Chavez auf den Balkon des Präsidentenpalastes und sang die Nationalhymne. Tausende rot gekleidete Anhänger des Staatschefs jubelten Chavez zu. Dazu gab es ein Feuerwerk. Und dann meinte der Wahlsieger:
Ustedes han escrito mi destino. Mi destino político, que es igual al destino de mi vida.
Das Wahlvolk habe heute sein politisches Schicksal besiegelt, das gleichbedeutend sei mit seinem persönlichen Schicksal, so Chavez. Die Frage an unseren Lateinamerika-Korrespondenten Ulrich Achermann: Ist dies vor allem ein Sieg der Person Chavez oder ist es ein Sieg des Sozialismus in Venezuela?
Alles, was Chavez macht und gewinnt, ist eigentlich sein eigener Sieg. Es dreht sich auch wahnsinnig viel um die Person Chavez. das haben die Armen begriffen. Und solange Chavez Ölgeld hat und seine Sozialwerke finanzieren kann, ist das sicher auch ein Sieg der Armen, aber eben nur solange.
Sie haben die Armen angesprochen. Von Anfang an hatte Hugo Chavez genau bei Ihnen einen großen Rückhalt. Sind es denn jetzt auch die Armen, die am meisten von Chavez' Sieg profitieren?
Das ist das, was er Ihnen auf jeden Fall verspricht. Und in dieser Erwartungshaltung haben Sie Chavez sicher auch gewählt oder ja gestimmt jetzt für seine Pläne. Aber entscheidend wird sein, wie es um die Wirtschaft steht. Denn im Augenblick steht es nicht so gut um die Wirtschaft, weil die praktisch zu 100% aus Öl besteht und der Ölpreis um 2/3 zusammengefallen ist. Das heißt, es wird extrem schwierig werden für Chavez und auch für die Leute, die dann vielleicht ihre Erwartungshaltung nicht mehr bestätigt sehen.
Sobald der Wahlsieg von Chavez feststand, gratulierte ihm dessen großes Vorbild Fidel Castro. Wie wichtig ist für Kuba denn ein sozialistisches Venezuela à la Chavez?
Es ist und bleibt wichtig, weil Chavez Kuba pro Tag mit 100 Fass Öl praktisch umsonst versorgt. Interessant ist allerdings, dass Raúl Castro, der kubanische Führer, eher auf Distanz gegangen ist zu Hugo Chavez und sich mehr Rückhalt bei Lula da Silva in Brasilien sucht. Offenbar gehen die Kubaner davon aus, dass Chavez nicht mehr ganz so fest im Sattel sitzen wird in Zukunft, weil eben der tiefe Ölpreis zu gewissen Schwierigkeiten führen könnte.
Wie wichtig ist es denn für Lateinamerika als Ganzes, dass Chavez so lange an der Macht bleibt oder bleiben kann?
Es gibt Länder wie Ecuador und Bolivien, die verbündet sind mit Venezuela und dort haben die jeweiligen Staatschefs natürlich ihre eigenen Aspirationen, da auf diesem Gebiet weiterzukommen. Auch dort hat es Verfassungsänderungen gegeben, auch dort ist die Wiederwahl eingeführt worden. Nicht die unbeschränkte Wiederwahl, aber das kann ja noch kommen. Und Länder wie Argentinien sehen diesen Machtwillen, den Chavez an den Tag legt, sicher mit gewisser Skepsis, sind auf der anderen Seite eben aber auch froh, dass Chavez sich als großer Finanzier betätigt und die öffentliche Hand in Argentinien finanziert.
Das waren Einschätzungen unseres Lateinamerika-Korrespondenten Ulrich Achermann. Das Thema sorgt immer wieder für emotional aufgeladene Diskussionen. Soll man sich gegen ansteckende Krankheiten impfen lassen oder nicht? Die EU möchte die Masern ausrotten, was auch die Schweiz unter Druck setzt. Angesichts der steigenden Fälle von Masern sind die kantonalen Gesundheitsdirektoren alarmiert und überzeugt, gegen Masern müsse geimpft werden, notfalls obligatorisch. Auch das Bundesamt für Gesundheit will die Anzahl der Impfungen erhöhen. Christine Wanner.
Mit den bisherigen Bemühungen ist den Masern offenbar nicht beizukommen. Deshalb müsse dringend mehr geimpft werden, fordert die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren, GDK. Ließen sich innerhalb nützlicher Frist nicht 95% der Bevölkerung gegen das Masernvirus impfen, so brauche es ein Obligatorium. Das sei einfacher durchzusetzen, als bei einem Krankheitsfall Schulen zu schließen und Quarantänen einzurichten, sagt GDK-Präsident Pierre-Yves Maillard. Den Vorschlag will er aber nicht als Kritik am Bundesamt für Gesundheit, BAG, verstanden wissen.
Nein, das ist nicht eine Kritik, das ist ein Signal. Wir waren einstimmig zu sagen, wir geben ein Signal, wir brechen diesen Tabu, sodass es ein wenig leichter für den BAG ist. Jetzt erwarten wir, dass den BAG dieses Signal hört und die weitere Schritte macht.
Das Bundesamt für Gesundheit will die Vorschläge der Gesundheitsdirektoren prüfen. Daniel Koch, er leitet die Abteilung für ansteckende Krankheiten.
An und für sich muss man zuerst einmal die ganze Idee des Impfobligatoriums durchdiskutieren, in eine Gesamtstrategie einbinden, wenn überhaupt. Es ist aber auch schon jetzt zu klären, ganz klar wäre es ein Obligatorium, es wäre kein Impfzwang. Es gibt weltweit kein einziges Land mehr, das Impfzwänge durchführt.
Bisher habe es einige solcher Impfobligatorien gegeben, zuletzt wegen der Atemwegserkrankung Diphtherie. Für Daniel Koch ist das Obligatorium eigentlich nicht mehr zeitgemäß.
Man kommt aber mehr und mehr von diesen Obligatorien ab, weil sie eigentlich in der heutigen Zeit nicht mehr dem modernen Verständnis und dem modernen Verhalten der Behörden entspricht. Wir setzen heute darauf, dass wir Überzeugungsarbeit leisten und wir müssen sicher im Bereich der Masern noch mehr tun und noch mehr die Leute überzeugen, dass es wichtig ist, die Masernimpfung durchzuführen.
Ein Impfobligatorium sei keine Lösung, sagt Beatrice Soldat. Sie ist Vizepräsidentin des Homöopathieverbandes Schweiz. Der Verband sei zwar nicht generell gegen Impfungen, aber wie wolle man bei einem Obligatorium kontrollieren, ob die Impfungen auch tatsächlich gemacht wurden? Zudem hätten im Fall von Masern insbesondere Kleinkinder den besseren Schutz, wenn ihre Mütter die Krankheit durchgemacht hätten.
Es wäre besser, wenn alle Leute die Masern im Kindesalter durchmachen könnten, weil dann die Immunität stärker ist. Und diese Immunität wird von der Mutter an das ungeborene Kind weitergegeben. Und das würde heißen, dass Kinder unter einem Jahr viel besser geschützt sind, falls es doch zu einer Epidemie kommen sollte, als Kinder von Müttern, die nur eine Impfimmunität hatten.
Die Kinderkrankheit Masern soll bis 2010 in Europa ausgerottet werden. Nach Einschätzung von BAG und GDK wird es aber schwierig, dieses Ziel zu erreichen. Entsprechend dürfte der internationale Druck auf die Schweiz steigen.
Nun erreicht die Finanzkrise Städte und Gemeinden, zum Beispiel Opfikon im Kanton Zürich. Opfikon ist einer der drei größten UBS-Standorte in der Schweiz. Opfikon muss deswegen mit einem Steuerausfall von 20 Millionen Franken rechnen. Das macht der kleinen Stadt einen dicken Strich durch die Rechnung. Elmar Plotzer aus Opfikon.
Unüberhörbar und unübersehbar. Der nahegelegene Flughafen Zürich-Kloten dominiert die Stadt Opfikon und ihre 15.000 Einwohner. Die Flughafennähe hat dazu geführt, dass Opfikon für große Unternehmen ein attraktiver Standort wurde, auch für die UBS. Und die Grossbank sorgte für 2.500 Arbeitsplätze in der Region und bescherte der Stadt große Steuereinnahmen. Und jetzt die Finanzkrise und Rekordverluste für die UBS. Darauf angesprochen winken viele Passanten ab und wollen nichts dazu sagen. Eine Einwohnerin betont aber, wie sehr das Thema die Menschen in Opfikon beschäftige.
Also es hat viele, die sich Sorgen machen, oder? Also auch ich mache mir Sorgen, aber wenn es so ist, können wir ja nichts machen.
Ein anderer Passant bestätigt das. Und er weiß auch, dass die Einwohner von Opfikon die UBS-Krise in ihrem eigenen Portemonnaie spüren werden.
Vor allem wegen Steuer, das geht jetzt wieder Ruhe, so wie das aussieht, oder? Ja, die Bevölkerung hat schon Sorgen.
In der Tat, nachdem die Steuern in Opfikon schon im letzten Jahr um 8% erhöht wurden, werden sie dieses Jahr erneut um 8% erhöht, auf 104 Prozentpunkte. Damit stehe Opfikon zwar immer noch besser da als die meisten Nachbargemeinden, sagt der freisinnige Stadtrat und Finanzvorstand Werner Brühlmann. Aber der Ruf als Steueroase ist wohl dahin. Und genau das war neben der Nähe zum Flughafen der große Standortvorteil. Dass Opfikon in der Vergangenheit tiefe Steuern gehabt habe, sei ein zweischneidiges Schwert, bilanziert der Stadtrat.
Wir haben die Politik in den vergangenen Jahren verfolgt, dass wir auch mit einem tiefen Steuerfuss unsere Gemeinde attraktiv halten wollen. Und das hat vielleicht funktioniert, es ist schwer zu belegen, aber es hat auch dazu geführt, dass wir unser Nettovermögen abgebaut haben.
Und deshalb besteht bei den Finanzen jetzt Handlungsbedarf. Finanzvorstand Werner Brühlmann betont, zu den Steuererhöhungen gäbe es keine Alternative. Denn die UBS sei ein Schlüsselsteuerzahler gewesen, von dem Opfikon im Übrigen auch jahrelang sehr profitiert habe.
Nur hat uns leider die UBS negativ überrascht mit dem gewaltigen Gewinneinbruch. Und im Moment sind die Aussichten relativ schlecht. Das bedeutet, die UBS wird in Zukunft keinen Gewinn mehr versteuern.
Eine jährliche Steuereinbuße von etwa 20 Millionen Franken sei die Folge davon. Ein großer Brocken, wenn man bedenkt, dass für 2009 insgesamt Steuereinnahmen von 60 Millionen Franken budgetiert sind. Ein kleiner Trost, die hohen Beiträge Opfikons für den innerkantonalen Finanzausgleich fallen künftig weg. In Opfikon werden aber nicht nur die Steuern erhöht, es gibt auch Sparmaßnahmen. Man müsse den Gürtel enger schnallen, sagt Stadtrat Werner Brühlmann und hat vor allem den Schulbereich im Visier. Beim Neubau von Schulzimmern für die wachsende Schülerzahl werde man möglicherweise auf die günstigeren Holzpavillons zurückgreifen müssen. Und aus der Sanierung des Schwimmbads werde vorerst nichts. Im Stadtparlament und in der Bevölkerung dürfte das noch zu einigen Debatten führen.
Der Krieg im Gazastreifen ist vorbei. Was bleibt, sind die Trümmer zerstörter Häuser und die zahlreichen körperlich und seelisch Verwundeten. Psychologen und Psychiater sprechen von einer traumatisierten Bevölkerung, vor allem aber sprechen sie von traumatisierten Kindern. Die Reportage von Irene Meyer aus Gazastadt.
Drei Clowns auf einer Bühne, kleine Menschen im Publikum. Verhaltenes Lachen, selbstvergessenes Lachen, gar kein Lachen. Jedes Kind reagiert auf seine Weise. An der Tür steht Rim Abu Jaber, eine grazile Frau mit ausdrucksstarkem Gesicht. Sie beobachtet genau, wie geht es den Kindern, die hier im Katan-Zentrum von Gazastadt einen Monat nach dem Krieg versuchen, wieder mit der Normalität in Berührung zu kommen. Rim ist die Direktorin des Katan-Zentrums, ein für Gaza einzigartiger Ort, an dem Kinder bis zu 15 Jahren etwas Schönes erleben können. Im Spiel, beim Lesen in der Bibliothek, beim Lernen mit dem Computer, beim Malen, Tanzen oder einfach ausruhen. Auch ein architektonisch ungewöhnlich schöner Ort für Gaza. Rims Augen leuchten beim Rundgang durchs Zentrum.
This is our information technology unit. We offer them training courses and computers.
Dann macht sie halt im Malatelier und im Ausstellungsraum.
The exhibition hall. This is where we have.
Am Boden liegen Blätter, der Krieg festgehalten in Kinderschrift. An den Wänden hängen Zeichnungen, der Krieg wiedergegeben von malenden Kinderhänden. Die Kinder sind voller Angst, sagt Rim Abu Jaber.
I know for sure that the children have lot of fear inside.
Es sind auch Kinder aus Zeitun hier, jenem Gebiet, das sehr schwer und sehr lange von der israelischen Armee bombardiert wurde. Viele Kinder aus Zeitun weigerten sich zu sprechen, die anderen erzählten ohne Pause, atemlos und jedes kleinste Detail, sagt Rim.
Most of the Zeitun area, they witnessed the killing of their parents.
Viele dieser Kinder hätten erlebt, wie ihre Eltern getötet wurden. Ein Mädchen habe ihr geschildert, wie ihr Vater am Kopf getroffen und getötet wurde bei einem Bombenangriff. Ein anderes Mädchen erzählte, wie die Familie fliehen musste aus ihrem Haus und anderswo Zuflucht suchte. Dort waren israelische Soldaten. Die kleine dreijährige Schwester habe vor Hunger geschrien.
They went into another home, while her 3-year-old sister. She kept crying. She was hungry because there was no food. She asked the Israeli soldier to get some bread for her sister, and he shouted no. But she said she's crying. So he put the gun at her back and drove her.
Als die große Schwester endlich zum Kühlschrank durfte, um Brot oder Essen für die Kleine zu holen, habe sie der Soldat dorthin gestoßen mit der Waffe in ihrem Rücken. Ein anderes Mädchen erzählte Rim, dass sie mit ihrer Familie nach ihrer Vertreibung aus Zeitun in die nahe Stadt Gaza fliehen wollte.
They live in Zeitun, which is close to Gaza City. The Israeli soldier asked them to go to Rafah. Rafah is very far. So her uncle asked, "What? But Rafah, we have no relatives. We live in Gaza, so we go to Gaza." So the Israeli soldier, "No, Rafah." I said, "Kif? It's like how? This is in body language." And they said, "Al aqdam means on foot."
Aber die israelischen Soldaten hätten gesagt, "Nein, ihr müsst nach Rafah im Süden." Ihr Onkel habe gefragt, "Wie denn? Das ist so weit weg." Der Soldat habe gesagt, "Zu Fuß." Rim Abu Jaber könnte stundenlang die Zeugnisse der Kinder wiedergeben. Es gibt so viele. Häufig schickt sie die schwer traumatisierten Kinder ins Zentrum von Ahmed Abu Tawahina, wo sich der erfahrene Psychiater um die kleinen Patienten kümmert. Aber auch um die Erwachsenen. Alle seien psychisch betroffen von diesem Krieg.
So this has been resulted in a massive feeling of abandonment. The whole population,
Abu Tawahina sagt, ein massives Gefühl von Verlassenheit habe die Menschen erfasst. Niemand konnte niemanden schützen, sagt der Psychiater. Die Eltern, die Kinder nicht, der Bruder, die Schwester nicht, der Lehrer, die Schüler nicht. Im offenen Gefängnis von Gaza lege sich ein Trauma über das nächste in den Seelen der Menschen, vor allem der Kinder. Vergessen Sie nicht, dem Krieg ist eine lange Belagerung vorausgegangen, sagt Abu Tawahina.
The resiliency of people have been breaking down. They are unable anymore to cope.
Um wieder gesund zu werden, bräuchten die Kinder und ihre Eltern eine Pause, Frieden, Ruhe, um Energie zu tanken. Jetzt sei ihre Widerstandskraft aufgebraucht. Sie hätten jede Orientierung verloren. Aggression, Wut und noch mehr Gewalt seien die Folgen. besonders bei Kindern, die die Ohnmacht ihrer Eltern erlebt hätten, ihrer Bezugspersonen, die sie im Leben schützen sollten.
We need an army of fundamental health professionals to intervene with children.
Es braucht eine ganze Armee von Psychologen und Psychiatern, um diesem massiven neuen palästinensischen Trauma begegnen zu können, sagt der Psychiater Ahmed Abu Tawahina in Gaza-Stadt.
Irin Meyers Reportage aus Gaza-Stadt. Noch vor dem Wochenende hat es nur mehr nach einer Formsache geklungen, ein Abkommen über eine Waffenruhe zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas. Das steht kurz vor der Verkündigung, hieß es von allen beteiligten Seiten. Doch inzwischen kommen weniger versöhnliche Signale aus dem Nahen Osten. Robert Stähli von der Auslandredaktion, was weiß man über den Stand der Verhandlungen rund um dieses Waffenstillstandsabkommen?
Ich glaube, man hat etwas zu früh von Durchbruch gesprochen. Auch hier zeigt sich einmal mehr, der Teufel steckt im Detail. Diese Verhandlungen, die Hamas hat angeboten quasi oder verlangt, dass die Grenzen geöffnet werden müssten zum Gazastreifen und gleichzeitig Gefangene freigelassen werden sollten. Israel seinerseits verlangt den Stopp des israelischen Gebietes mit Raketen aus dem Gazastreifen und die Freilassung des verschleppten Soldaten Gilad Shalit. Am Wochenende nun hat die israelische Regierung gesagt, es gibt keine Grenzöffnung, solange der Soldat Gilad Shalit nicht freigekommen ist, und die Hamas wiederum sagt, man müsste diese Bereiche trennen. Also quasi jede Partei verharrt auf ihrer Position, und das macht es eben so schwierig, jetzt zu einem Durchbruch zu kommen.
Haben denn diese stockenden Verhandlungen einen Zusammenhang mit der schwierigen Regierungsbildung in Israel?
Indirekt sicher. Meine, der Premier Olmert, der glücklose Premier Olmert, muss man sagen, er möchte natürlich mit einem Erfolg abtreten. Er möchte diesen entführten Soldaten Gilad Shalit wieder zurück in Israel haben. Seine Partner, Außenministerin Livni, Verteidigungsminister Barak, die sind beide auch gleich unnachgiebig. Sie wollen natürlich nicht irgendwie, dass die Hardliner, Netanyahu und Lieberman, dass die quasi eine Rolle, quasi Nutzen daraus ziehen könnten.
Ist man denn da mit der Regierungsbildung inzwischen weitergekommen?
In den letzten Tagen hat es eine hektische Gesprächstätigkeit hinter den Kulissen gegeben. Präsident Shimon Peres muss jetzt diese Woche den Auftrag zur Regierungserteilung erteilen. Und er hat die Wahl quasi entweder beauftragt, der Tzipi Livni von der Kadima, die ist eigentlich die Wahlsiegerin, oder eben er gibt den Regierungsauftrag an Benjamin Netanyahu von Likud-Block. Er kann für sich beanspruchen, dass er sagen kann, die politische Rechte ist gestärkt worden, also muss ich den Auftrag bekommen. Eine Schlüsselrolle wird ganz sicher die Russenpartei spielen, Israel Beiteinu von Avigdor Liebermann. Aber da gibt es eben sehr, sehr viele Fragen, weil Avigdor Liebermann neigt, wenn es um die Verhandlungen geht mit den Palästinensern, ganz klar auf die Seite von Netanyahu. Auf der anderen Seite will er die Zivilehe einführen, und das würde natürlich die religiösen Parteien vor den Kopf stoßen. Es sieht zurzeit danach aus, dass es eine große Koalition geben könnte zwischen Likud und Kadima und vielleicht Labour. Die große Frage ist dann eben, wer führt diese Regierung? Möglich ist ein Rotationsmodell, hat man in Israel auch schon gehabt, dass 2 Jahre Livni zum Beispiel Premierministerin sein würde und dann die nächsten 2 Jahre Netanyahu. Aber eben, da besteht ein großes Risiko, man könnte ja nach 2 Jahren auch das Parlament wieder auflösen und Neuwahlen einführen, und dann hätte natürlich die eine Seite wirklich den schwarzen Peter gezogen.
Es bleibt also spannend. Informationen und Einschätzungen von Auslandredaktor Robert Stähli. Quecksilber ist für den Menschen hochgiftig und bei uns deshalb inzwischen aus dem Thermometer verbannt. Doch rund um die Welt ist das Schwermetall immer noch in großen Mengen im Umlauf. Forscherinnen und Forscher machen schon lange auf diesen Missstand aufmerksam. Jetzt soll auf politischer Ebene endlich etwas geschehen. Treibende Kraft in diesem Prozess ist die Schweiz. An der Jahreskonferenz des UNO-Umweltprogramms, die heute beginnt, möchte sie eine internationale Quecksilberkonvention einbringen. Markus Mucklin.
Auch wenn der gute alte Quecksilberthermometer nicht mehr zu finden ist in den Geschäftsregalen, noch viele Spezialprodukte und auch alltägliche Konsumgüter enthalten das flüssige Metall, erklärt Franz Berre vom Bundesamt für Umwelt BAFU.
Quecksilber wird auch noch gebraucht in Produkten, in medizinischen Produkten, Thermometer, aber auch andere Messgeräte im Bereich Manometer und andere medizinische Messgeräte. Zum Teil noch in Amalgam, in Zahnfüllungen, in Glühbirnen, Energiesparbirnen zum Beispiel, die enthalten Quecksilber, oder auch Batterien.
Bei sorgfältigem Umgang mit diesen quecksilberhaltigen Produkten stellen sich keine besonderen Probleme. Wenn sie nach Gebrauch als Sondermüll entsorgt werden, droht keine Gefahr für die Menschen. Doch der Umgang mit Quecksilber ist noch längst nicht so, wie er sein sollte. Bei der Kohleverbrennung entweicht viel Quecksilber in die Atmosphäre und weil im aufstrebenden Asien immer mehr Kohle verbrannt wird, steigt der Quecksilberausstoß beängstigend an. Auch viele Goldgräber in Peru, in der Mongolei oder auch in afrikanischen Ländern verwenden den gefährlichen Stoff. Er hilft ihnen, das Gold herauszulösen und zu reinigen, mit schädlichen Nebenwirkungen für die Goldschürfer selbst, aber nicht nur für sie. Weil das flüssige Metall nicht abbaubar ist, ist es nicht nur dort gefährlich, wo es angewendet wird, betont Franz Beche.
Quecksilber wird auch global verschrachtet, sei das durch die Luft oder sei das in Produkten. Und das heißt, wenn irgendwo in der Welt Quecksilber eingesetzt wird, unsachgemäß, und das in die Nahrungsmittelkette oder in die Luft und in Produkte gelangt, gelangt Quecksilber so auch in andere Länder wie auch die Schweiz.
Die Schweiz hat deshalb vor 2 Jahren im Rahmen des UNO-Umweltprogramms UNEP zusammen mit Norwegen eine Quecksilber-Initiative ergriffen. Ziel ist eine internationale Konvention. Sie sollte dazu führen, dass weniger Quecksilber entweicht in Kohlekraftwerken und auch beim Abbau von Gold. Auch sollte das flüssige Metall immer und überall unter strengen Kontrollen entsorgt werden. Schließlich möchte die Schweiz mit der Konvention erreichen, dass auch noch die letzte Quecksilbermine der Welt in Kirgisistan stillgelegt wird. Die Chancen für eine Klimakonvention stünden gut, meint Franz Beche, der beim BAFU das Dossier Quecksilber betreut. Er hofft, dass diese Woche in Nairobi an der UNEP-Jahreskonferenz der Start zu den Verhandlungen über eine Konvention beschlossen wird.
Markus Mucklin hat berichtet.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.